Die Sozialpädagogin.
Viele Kinder und Jugendliche kommen hier in einem schwer traumatisierten Zustand an. Diese Traumata wurden begründet durch entsetzliche Erlebnisse, die sie in ihrem Heimatland erlebten.
Der Vormund.
Wir hatten vorher nie irgendeinen Kontakt mit ausländischen Flüchtlingskindern oder dass es dieses Phänomen überhaupt gibt in Deutschland. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlingskinder. Ich hätte das nicht ausgeschlossen, aber in dem Umfang und hier in Berlin, das war mir nicht klar.
Das Flüchtlingskind.
Ja, we see it as a second chance.
Für uns ist es eine zweite Chance, denn meine Freundinnen sind jetzt in einer schlimmen Lage, wurden gezwungen zu heiraten, konnten nicht fliehen, aber ich habe es geschafft und bin jetzt an einem besseren Ort.
Die zweite Chance, wenn Kinder ohne Eltern nach Deutschland flüchten. Eine Reportage von Sonja Heitzmann und Sandra Löhr.
In der Berliner S-Bahn drängeln sich die Fahrgäste. An ein Fenster gelehnt sitzt ein schwarzes Mädchen mit auffällig großen Augen und hoher Stirn. Graue Häuser und Autokolonnen rauschen an ihr vorbei. Hanna ist 15 Jahre alt. Vor einem Jahr kam sie nach Deutschland, allein, ohne Eltern.
Aufstieg links.
Im Bezirk Pankow steigt sie aus. Hier kommt Hanna damals an. Nur mit einer Plastiktüte und den Kleidern, die sie am Körper trägt. Hanna flieht vor Beschneidung und Zwangsheirat aus Afrika.
Meine Idee war wegzulaufen. Wo auch immer ich landen würde, wäre der beste Ort, um nicht beschnitten und mit einem alten Mann verheiratet zu werden. Ja, für mich war es die Rettung.
Hanna biegt in eine ruhige Seitenstraße ein, bleibt vor einem ockerfarbenen Haus mit schmiedeeisernem Tor stehen. Sie betritt einen breiten Flur mit bunten Glasfenstern. Die Treppenstufen bedeckt ein dicker roter Teppich. Hier wohnen Martina Diegelmann und Chris Preston. Sie finden damals das Mädchen auf der Straße. In der Tür im ersten Stock steht Martina Diegelmann, 50 Jahre alt, die grauen Haare zu einem Pagenkopf geschnitten. Neben der Frau ihr Ehemann Chris Preston. Beide umarmen Hanna. Hinter ihnen erstreckt sich eine Fünf-Zimmer-Wohnung, 170 Quadratmeter groß. Auf dem Boden Parkett im Fischgrätenmuster, an den Wänden antike Holzschränke, Bücherregale und gerahmte Bilder.
Da kommen wir erstmal rein, ne? Sitzen wir erstmal.
Während Chris Preston in die Küche verschwindet, gehen Hanna und Martina Diegelmann ins Wohnzimmer, setzen sich auf das breite Stoffsofa mit den dunkelroten Rosen. Die gegenüberliegenden Fenster geben den Blick auf den Park frei. Es regnet. Nicht weit von hier begegnen sie sich damals, an einem Sonntagnachmittag im Herbst 2007.
Mein Mann und ich, wir sind spazieren gegangen. Wir sind durch den Schlosspark gegangen, haben da so eine Runde, so nach dem Mittagessen. Und da stand sie an der Straße und hat uns angesprochen und hat gesagt, I'm looking for a camp. Und ich habe gedacht, es ist irgendwie ein Studentencamp oder irgendwie sowas. Nein, sagte sie, ein Refugee Camp. Ich sagte, hier in Pankow? Nein, wir haben kein Flüchtlingslager in Pankow. Und wir haben dann überlegt, was wir machen. Wir haben sie noch gefragt, woher sie kommt. Hat sie gesagt, ja, aus Kenia. Und ich sagte, nein, woher sie jetzt kommt. Ja, jetzt kommt sie aus Kenia. Und dann haben wir gedacht, irgendein grandioses Missverständnis liegt hier vor. Und wer sie hierher gebracht hat, ob sie wieder abgeholt wird. Nein, sie wird nicht wieder abgeholt.
Was Martina Diegelmann damals nicht weiß, Hanna sucht die Aufnahmestelle für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, die sogenannte Clearingstelle. Dort werden alle Kinder, die ohne Eltern nach Deutschland kommen, zunächst versorgt, während Polizei und Behörden versuchen, Identität und Hintergründe der Flucht zu klären. Die Person, die Hanna damals nach Deutschland bringt, setzt sie einfach in der Nähe der Aufnahmestelle ab.
Ich habe Angst. Wer hat mir hier gebracht, ist nicht mehr da und ich finde nicht dieses Heim. Wo soll ich gehen? Ich weiß niemand und ja.
Hanna, gerade mal 1,50 Meter groß, kaum schwerer als 40 Kilo, versinkt beinahe in dem plüschigen Sofa. Mit nach vorne geklappten Schultern sitzt sie da, die Hände unter den Oberschenkeln versteckt. Ihre großen braunen Augen blicken ängstlich, sie atmet schwer. Martina Diegelmann streichelt ihr beruhigend über die Hand.
Genug Grund, Angst zu haben. Mein Gott, wenn ich mir das vorstelle, dass ich mit 15 in einem fremden Kontinent stehe, die Sprache nicht spreche und niemanden kenne. Boah, so gruselig, oder? Ich habe mir immer überlegt, wenn sie an die falschen Leute geraten wäre. Niemand hätte sie vermisst, ne? Also es wusste ja niemand, dass sie hier ist.
Schließlich finden die drei die Aufnahmestelle. Hanna wird gleich da behalten. Später, als sie in eine betreute Jugendeinrichtung zieht, übernimmt das Ehepaar ehrenamtlich ihre Vormundschaft. Zusammen mit dem Jugendamt kümmern sie sich um alles, wofür sonst Eltern verantwortlich sind. Schulzeugnisse unterschreiben, in Operationen einwilligen, ein Konto eröffnen.
Na, so machen wir das. Aber diese Hosen sind doch neu.
Nein, nichts neu. Es war groß, aber jetzt ist es passt mir.
Die erste Zeit in Deutschland ist nicht leicht für Hanna, ohne Familie und Freunde. Sie magert stark ab. Doch mittlerweile ist sie wieder etwas kräftiger. Die ständige Angst vor Abschiebung bleibt. Als sie davon erzählt, springt sie vor Aufregung wieder ins Englische.
It came a time that I thought I need to go back.
Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich müsste zurückgehen, denn es war schwer mit der Legalisierung und mit der Ausländerbehörde.
Zusammen mit ihrem Vormund stellt Hanna einen Asylantrag, aber die Chancen, diesen bewilligt zu bekommen, sind gering. Noch kommt ihr ein besonderer Schutz zu. Im Gegensatz zu erwachsenen Asylbewerbern fällt sie unter das Kinder- und Jugendhilfegesetz, hat Anspruch auf eine intensive Betreuung, darf zur Schule gehen. Doch bald wird Hanna 16. Wenn sie bis dahin kein Asyl oder wenigstens eine zeitlich begrenzte Duldung hat, darf sie abgeschoben werden.
So, sollen wir was lesen? So, gucken wir, wo war das?
Martina Diegelmanns Ehemann setzt sich zu den beiden. Zeit für die wöchentliche Deutschstunde. Immer wenn Hanna zu Besuch ist, üben die Kenianerin und der Engländer zusammen lesen. Chris Preston lebt seit 30 Jahren als Mathematikprofessor in Deutschland. Der grauhaarige Mann in Korthose und bunter Strickjacke schlägt einen Katalog für Studienreisen nach Afrika auf.
Kenia. So.
Privat entdecken.
Fang hier an.
Masai Mara, eine der schönsten Tierparadiese der Welt.
Ja.
Anmutige Flamingos und rasfarbene.
Sie blättern sich durch die vielen farbigen Fotos von Elefanten in freier Wildbahn, sonnendurchglühten Savannen, dichten Urwald und schneebedeckten Bergkuppen.
Und dazwischen die traditionelle Lebensweise der Masai. Stolz und unbeugsam. Ein unbeschreibliches Naturschauspiel, das ihnen lange in Erinnerung bleiben wird.
Hannas Erinnerungen an ihr altes Leben in Kenia sind weniger touristentauglich. Als ihr Vater sie beschneiden lassen und zwangsverheiraten will, läuft sie von zu Hause weg und lebt auf der Straße. Sie sieht nur einen Ausweg, Kenia verlassen. Eine Touristin half ihr bei der Flucht, sagt sie. Über Details ihrer Flucht spricht sie, wie fast alle Kinder, nicht. Die meisten kommen mit Schleppern nach Deutschland, auf eigene Faust oder von Verwandten geschickt. Wochenlang sind sie ihren Schleppern ausgeliefert und bekommen immer wieder eingebläut, kein Wort über die Flucht zu verlieren.
MP. Nationalpark.
Martina Diegelmann und Chris Preston respektieren Hannas Schweigen, fragen nicht nach Einzelheiten aus der Vergangenheit.
Guck, die Nachbarin, die fährt doch immer auf Kreuzfahrt, ja, ne? Dann bringt sie immer Sachen mit. Und hier hat sie diesmal ganz viele Sachen mitgebracht.
Ja. Martina Diegelmann zieht eine Plastiktüte hervor, schüttet sie über dem Sofa aus. Zwei Dutzend Fläschchen, Tuben und Tiegelchen mit goldfarbenen Deckeln landen zwischen Hanna und ihr.
Edelseife, Schauergel und so Zeug. Kannst du gucken, was du willst?
Ja.
Und dann suchst du was aus.
Ja. Ich nehme alles.
Hanna packt die Seifen und Lotionen in ihre Tasche. Einen Teil sollen die Mädchen bekommen, die mit ihr in einer betreuten Jugendeinrichtung leben. Nun macht sie sich auf den Weg dorthin.
Mach's schön gut und kommst du gut nach Hause.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Bis Anfang nächste Woche.
Wir telefonieren entweder heute Abend noch oder morgen oder so. Ne?
Ja. Wieder sitzt Hanna in der S-Bahn, schaut aus dem Fenster. Berlin ist alles, was sie von Deutschland kennt. Für die Dauer des Asylverfahrens hat sie nur eine Aufenthaltsgestattung. Mit der darf sie die Stadtgrenzen nicht verlassen.
Aber ich finde Berlin gut und ich habe keine Lust, draußen zu gehen. Weil es gibt alles, es gibt Kino, es gibt Schule, es gibt Freunde, ich sehe Fluss, ich sehe Schiff, ich sehe alles.
Nächste Station, Wedding. Übergang zur U-Bahn. Nummer Linie 6.
Das Mädchen geht eine breite Straße mit Kopfsteinpflaster entlang. Ein türkischer Gemüsehändler bietet Mandarinenfilets an. Vor einer Telefonzelle mit der Aufschrift "Weltweit günstig telefonieren" stehen drei junge Afrikaner an. Hanna ist auf dem Weg nach Hause. Das ist momentan die Zwischenstation. Eine betreute Jugendeinrichtung für junge Flüchtlinge in einem typischen Berliner Altbau. Hanna betritt das Ladenlokal, das Büro und Aufenthaltsraum zugleich ist. Drinnen stehen vier Schreibtische mit Computern. Daneben Regale, vollgestopft mit gespendetem Spielzeug und Kleidung. Eine bunte Sofalandschaft und ein alter Billardtisch. Hier arbeiten vier Sozialpädagogen fast rund um die Uhr. Momentan ist viel zu tun. Alle 42 Plätze der Station sind belegt.
Nee, nicht wirklich. Aber ich denke, den können wir auch mitbetreuen. Der macht eh nicht unbedingt zu viel Arbeit.
Hanna setzt sich zu zwei anderen Kindern auf eines der drei durchgesessenen Sofas. Jedes Jahr fliehen hunderte Minderjährige vor Krieg, Naturkatastrophen und Armut alleine nach Deutschland. Aus dem Irak, Afghanistan, Zentralafrika und anderen Krisengebieten. Allein 2008 rund 600 Kinder.
Aber ich finde es sehr schön, dass Sie das jetzt machen. Ich bin auch sehr beschäftigt jetzt gerade. Natürlich.
An einen Schreibtisch gelehnt steht Gisela Treuner, die Leiterin der Zwischenstation, und telefoniert. Die Sozialpädagogin winkt Hanna kurz zu, hat aber keine Zeit für ein persönliches Gespräch. Sie muss sich um die Kinder kümmern, die erst seit einigen Wochen in Deutschland sind. Hanna steht vom Sofa auf und verschwindet durch eine Tür nach oben in ihre Wohnung, will Schulaufgaben machen.
Gut, die Willy Brandt hat einen hohen Ausländeranteil. Es ist aber ein sehr engagierter Schulleiter.
Während des Gesprächs streicht sich die großgewachsene Frau immer wieder ihre glatten, dunkelblonden Haare aus dem Gesicht, spielt mit ihrer Rothändler-Zigarettenschachtel. Gisela Treuner bietet den jungen Flüchtlingen nicht nur einen Platz zum Wohnen, sie organisiert auch Arzt- und Therapiebesuche, Behördengänge und Schulplätze.
Okay, gut. Ja, okay, dann tschüss erstmal.
Gisela Treuner beendet ihr Telefonat und wendet sich einem Kollegen zu.
Also wir müssten in der Schule mal anrufen. Willst du? Wegen Joseph. Also über Joseph kursiert das Gerücht, er werde Vater. Er würde heiraten und Schulbesuch sei mehr als lückenhaft.
5 bis 6 Tage pro Woche ist die Sozialpädagogin in der Zwischenstation. Ja. Auch per Handy ist sie rund um die Uhr erreichbar. Nicht immer sind es normale Teenager-Probleme wie Schulstress und Liebeskummer, um die sie sich kümmert. Manche Kinder leiden unter Verfolgungswahn, Schlafstörungen und Angstzuständen.
Viele Kinder und Jugendliche kommen hier in einem schwer traumatisierten Zustand an. Diese Traumata wurden begründet durch entsetzliche Erlebnisse, die sie in ihrem Heimatland erlebten. Diese Traumata füllen sie so aus, dass sie sich auf die hiesigen Zustände und auf die Anforderungen kaum einlassen können. Sie können eigentlich sich auf die Gegenwart gar nicht konzentrieren.
Eines dieser schwer traumatisierten Kinder steht mitten im Raum, an dem großen Billardtisch. Seinen wirklichen Namen will der Junge nicht preisgeben. Er nennt sich Peter. Peter ist erst seit wenigen Tagen in der Zwischenstation. Fast immer steht er am Billardtisch, spielt stundenlang, meistens alleine. Sein schlaksiger Jungenkörper wirkt angespannt, während er mit beiden Händen den Kö umklammert und versucht, eine Kugel nach der anderen in den schwarzen Löchern zu versenken. Peter kommt vor 2 Monaten aus Westafrika nach Deutschland. Seine Eltern und Geschwister werden bei einem Rebellenangriff auf sein Heimatdorf ermordet. Er selber wird von Rebellen verschleppt, gefoltert und als Kindersoldat missbraucht. In seiner Akte steht, zuletzt wohnhaft, Rebellengruppe im Busch. Genauer Ort unbekannt.
Nur jemand, der einen Ort verlassen hat, kann irgendwo ankommen. Und wir haben immer wieder Kinder und Jugendliche, die haben ihr Herkunftsland nicht verlassen. Das lebt in total fort mit den ganzen Schrecken und auch den Verlusten von Eltern, Geschwistern, die sie geliebt haben und nach denen sie Sehnsucht haben und die sie fürchterlich vermissen. Und solange sie diese Traumata und diese Verluste nicht aufgearbeitet haben, können sie hier nicht ankommen.
Der Junge ist vertieft in sein Spiel. Er will nicht über sich und seine Geschichte reden. Zu groß ist die Angst, dass die Rebellen, die Peter damals verschleppen, ihn auch hier in Deutschland finden. Plötzlich nimmt ein anderes Kind einen Kö und schlägt eine Kugel laut polternd gegen die Bande.
No ball for it.
Peter zuckt mit dem ganzen Körper unkontrolliert zusammen, reißt die Augen auf. Gisela Treuner beobachtet ihn.
Dieser Junge, dem muss man etwas Zeit geben, sich hier in Deutschland und in Berlin und bei uns zurechtzufinden. Ich bin sicher, dass wir ihn etwa in 1-2 Monaten im Behandlungszentrum für Folteropfer vorstellen werden, weil er über die Grausamkeiten, die ihm widerfahren sind und über die Schrecken gar nicht sprechen kann. Also er ist nicht in der Lage, darüber zu reden und das zu benennen, was ihm widerfahren ist.
Vier Stockwerke höher legt Hanna ihre Schulaufgaben beiseite und fängt an zu kochen. Ihre Wohnung, 2 Räume, Küche, Bad teilt sie sich mit einem anderen Flüchtlingsmädchen. Heute ist Hannas beste Freundin Sarah zu Besuch. Sie lebt auch in der Zwischenstation, geht mit Hanna in die 9. Klasse der Hauptschule. Zusammen decken sie den Küchentisch. Es gibt Reis mit Gemüse und Mangosoße. Die Mädchen setzen sich an den kleinen weißen Plastiktisch und fangen an zu essen. Sarah, 16 Jahre, kräftiger Körperbau, glatte, streng nach hinten gesteckte Haare, ist seit Dezember 2007 in Berlin. Auch sie flüchtet aus Afrika nach Deutschland. Nach dem AIDS-Tod ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester will ihr Vater sie verheiraten, mit ihrem HIV-positiven Schwager, gut 10 Jahre älter als sie. Die Flucht organisierte der Arzt ihrer Schwester, sagt Sarah.
Meine Mutter ist 2000 gestorben und meine Schwester ist letztes Jahr am September 11. gestorben. Es war wie ein Fluch in die Familie, weil meine Mutter hat auch AIDS. Mein Vater, ich weiß nicht, vielleicht er ist auch schon gestorben, das weiß ich nicht.
Immer wieder fingert Sarah an dem Reißverschluss ihres Sweatshirts herum, zieht ihn bis unters Kinn. Mehrmals streicht sie sich mit der flachen Hand übers Gesicht, wie um die quälenden Erinnerungen an ihr Leben in Afrika einfach wegzuwischen.
Now here I'm alone. I have my freedom. I don't
Jetzt bin
have
ich hier alleine, habe meine Freiheit. Ich brauche momentan keine Angst zu haben. Da ist niemand wie mein Vater, der mir im Nacken sitzt. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. In Afrika wird den Kindern nicht so viel Freiheit gelassen.
Hanna und Sarah räumen schnell den Tisch ab, stapeln die schmutzigen Teller in der Spüle. Sie sind spät dran. Gleich müssen sie zur Probe. Beide singen 3-mal die Woche in einem Gospelchor, obwohl ihr Tagesablauf mit Schule, Deutschunterricht, Nachhilfe schon mehr als vollgestopft ist. Damals in Afrika sieht ihr Leben anders aus.
Bei mir, ich musste zu viel arbeiten, Wasser holen und waschen. Und wir haben auch nicht so gut gelebt. Wir sind in Kibera Slums gewohnt. Das ist ein großes Slum in Kenia.
Ja, we see it as a second chance.
Für uns ist es eine zweite Chance, denn meine Freundinnen sind jetzt in einer schlimmen Lage, wurden gezwungen zu heiraten, konnten nicht fliehen, aber ich habe es geschafft und bin jetzt an einem besseren Ort.
Die beiden Mädchen gehen in Hannas Zimmer, um ihre Jacken aus dem Kleiderschrank zu holen. Vor dem Fenster steht Hannas Bett, daneben ein Schreibtisch, ein Bücherregal und ein großes schwarzes Sofa. An den Wänden keine Fotos, keine Bilder. Außer einer kleinen kenianischen Papierfahne erinnert hier nichts an Afrika. Ob Hanna manchmal Heimweh hat?
Ja, ich vermisse meine Mama und meine Freunde und auch unsere Kultur.
Sarah, Hanna und 2 andere Flüchtlingsmädchen laufen im Dunkeln zur Probe. Für sie ist der Chor ein Stück Heimat im fremden Deutschland.
Ich wusste nicht, dass es gibt Deutschland, Amerika und sowas. Ich dachte nur, die Weißleute wohnen in einem Land. Ich dachte, alle Leute sprechen eine gleiche Sprache, Englisch.
Als die 4 am Gemeindesaal ankommen, ist die Chorprobe schon im Gang. 6 Mädchen, die meisten von ihnen schwarz, stehen vor einem ebenfalls schwarzen Pfarrer. Hinter ihnen hölzerne Stuhlreihen, an der Decke Neonlicht, auf den zitronengelben Wänden Bibelzitate. Die Mädchen stellen sich zu den anderen. An der Wand vor ihnen hängt ein Kreuz. I stand at the door and knock. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, steht darauf. In der International Christian Revival Church treffen Hannah und Sarah Menschen mit der gleichen Hautfarbe und ähnlichem Schicksal. Hannah und Sarah wippen im Takt von einem Fuß auf den anderen, reißen bei dem Wort Higher rhythmisch die Arme hoch. Sie singen und beten, lachen und klatschen, bevor sie wieder hinausgehen in die Berliner Nacht.
Sie hörten Die zweite Chance, wenn Kinder ohne Eltern nach Deutschland flüchten. Eine Reportage von Sonja Heitzmann und Sandra Löhr.